intensiven Tag hatten mit Detlef. Morgens zusammen mit den Ranger-Mitarbeitern, nachmittags die Gemeindeleitung und der Gemeindevorstand. Wir hatten eine sehr, sehr intensive und richtig gute Zeit. Und ich denke, wir sind auch wieder ein Stück zusammengewachsen. Und was mir so wichtig war, so einfach so, er hat so dieses Bild gebracht, so die Ranger-Arbeit, das ist so unser Flaggschiff der Gemeinde. Das sind die Leute, die Leute erreichen, die wir nicht erreichen. Wenn man überlegt, dass nur eine Handvoll Kinder aus der Gemeinde in der Ranger-Arbeit ist und die restlichen 30 sind fremde Kinder von Leuten hier aus der Gegend, dann ist das ein Wahnsinns-Missionsfeld. Dann ist das ein Wahnsinns-Auftrag, auch da die Ernte einzubringen und auch wieder eine ganz neue Wertschätzung. Euch beiden, Michael und Simone, und auch dem ganzen Team, was ihr da leistet. Und es ist gleichzeitig auch ein Aufruf an uns. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt schlechter fühlen sollen, aber wir können ihnen die Hände hochhalten. Wir können für sie beten. Wir können sie segnen. Und wir können dafür auch weiter beten und hoffen, dass auch die Eltern dieser Kinder und die Familien, die da hinten dran stehen, dass die mit unserer Church in Berührung kommen. Und vielleicht so der ein oder andere auch hier in die Gemeinde reinkommt. Die Friedgard hat erzählt, dass im Alpha-Kurs jetzt eine Frau da war von den Ranger-Eltern, die wiederkommen möchte, weil es ihr gut getan hat. Obwohl sie mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut hat. Und das ist, denke ich, das ist eine super, super Sache. Und deswegen Flaggschiff. Und wir sind diese kleinen Beiboote, die das Flaggschiff versorgen mit Benzin, mit Material, also mit Essen, mit Maschinen, mit Werkzeugen, was sie einfach brauchen durch unser Gebet. Und ihr seid alle mit an Bord. Das ist nicht nur die Aufgabe für sie, aber sie stehen an der Front. Sie stehen an den Kanonen. Sie stehen an den Kanonen. Sie stehen am Funk und hören, was Gott ihnen zu sagen hat für ihre Kinder. Ja. Und deswegen ganz herzlichen Dank auch an dir, an Detlef, der du uns das so auch bildlich vor Augen gemalt hast. Und jetzt freuen wir uns auf deine Predigt. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ups. Jetzt habe ich mir ein Foto gemacht. Es wird wieder aufgenommen oder sind Leute im Internet? Niemand, also guckt keiner zu. Das stellst da hin. Okay. Jetzt habe ich ein Bildschirmfoto gemacht. Wollte ich aber gar nicht. So. Ja, damit wir es ganz praktisch machen. Es ist schön, Applaus zu geben. Es ist schön auch zu sagen, ich bete mal. Aber jetzt schaut doch mal nebendran, wo seht ihr einen Rangerleiter? Wenn er greifbar ist, geht hin und betet mal für ihn. Ein kurzes Gebet. Jetzt. Alle dürfen aktiv werden. Egal. Ich habe keinen gesehen, der mit dem Rollator jetzt hier unbedingt an den Stuhl gegangen ist. Geht bitte. Bitte. Bewegt euch jetzt. Das ist Wertschätzung pur live. Nicht einfach nur von der Ferne. Ihr dürft sofort beten. Ihr müsst nicht auf mein Kommando warten. Geht hin, segnet. Das ist ganz wichtig. Aktiv. Auch ihr zwei dürft. Geht. Und segnet. Gut, die Gans. Die es ein bisschen schwerer haben, die sowieso beten, ist auch gut, aber es ist eine Aktion, ist wichtig. Und der Dieter hat gesagt, die kriegen Verpflegung. Segnet sie mit Munition. Munition ist Weisheit. Weisheit, mit den Kindern richtig umzugehen, die richtigen Worte zu geben. Betet für sie und segnet sie. Weisheit brauchen die, ganz viel, im Umgang mit den Kindern. Paulus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und was sagt er? Weisheit, ihr habt keine Weisheit. Und wir müssen beten, dass die Weisheit bekommen. Und Vater, wir danken dir für jeden Einzelnen. Und danke, dass wir alle eine Antenne haben und am Funk sind. Die, die zu Hause sind, die bei den Kindern sind. Ich bete, dass du uns leitest, dass du die Gemeinde leitest durch deinen Geist, wann, wo und für was zu beten ist. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Dann helft doch einfach, Vater im Himmel, dass wir durch deinen Heiligen Geist bitten können, um was es geht. Amen. Ja, also Glaube ist etwas, was Praktisches. Wenn ich glaube, dass es schick aussieht, was ich heute anhab, dann ziehe ich es an. Wenn ich glaube, dass es nicht schick ist, lasse ich es im Schrank. Macht ihr das anders? Nee. Wir handeln doch nach unserem Glauben. Ja? Wenn wir glauben, ach, die Pfütze ist nicht tief, laufen wir drüber und dann stehen wir plötzlich bis zum Knöchel im Wasser. Ne? Wir haben falsch geglaubt. Gell? Wer hat das schon mal erlebt? Als ich in Russland war, vor vielen, vielen Jahren, als junger Christ, und wir sind mit dem LKW gefahren, dann haben wir, ich habe den selber gefahren, großen LKW mit Allrad, das war richtig, ich war stolz, habe hinten viel Hilfsgüter drin gehabt, für viel Abermillionen von Rubeln. Und ich fahre so und plötzlich vor mir fährt dieser kleine russische, was auch immer das war, einen Haken raus und um so eine Pfütze rum. Ich denke, was ist los? Und waren drei Autos vor mir, der erste macht das, der zweite, der dritte. Und sag ich mach's mal lieber auch. Und dann habe ich einen Einheimischen gefragt, der sagte, hey, wenn du eine Pfütze siehst, weißt du nie, wie tief die ist. Das kann sein, da war es ein Wasserrohrbruch und da sind 3-4 Meter Löcher, die sich dafür verbergen. Oben ist die Fläche nur gerade. Bei uns gibt es sowas nicht auf der Straße. Aber da musst du einfach genau wissen, du musst die Strecke kennen. Sonst versinkst du da drin, auch mit dem großen LKW. Als der mir das erklärt hat, habe ich immer auf Pfützen geachtet. Ja? Weil manchmal sind auch Kanaldeckel weg. Und dann fährst du einfach, boom, und dann hast du einen Achsbruch. Und das ist nicht toll. Ne? So, also. Das heißt, man muss schon aufpassen, wie man unterwegs ist. Ne? Und es zeigt auch, dass wir tatsächlich nach unserem Glauben handeln. Ich frage ab und zu mal bei den Rangern, kann jemand einen Stockbrotteig machen? Und dann gibt es Leute, ja klar kann ich das. Die glauben, dass sie es können. Wenn ich den Stockbrotteig dann bekomme, stelle ich fest, ob sie es konnten oder nicht. Ja? Weil wenn der nur an den Finger bappt, ja, oder nicht so schmeckt oder nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann ja, also Glaube ist schon eine wichtige Sache. Heute Morgen möchte ich uns natürlich mal wieder ein bisschen herausfordern, ist ja klar, oder? Seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Ne? Wisst ihr, wir haben gesungen. Verändere uns in dein Bild. Da habt ihr ein paar Nägel reingehauen. Verändere uns in dein Bild. Wisst ihr, was das bedeutet? Was Jesus alles ertragen hat? Zu wem der alles gegangen ist? Mit wem der zusammen, also wir haben Mitternacht war längst rum, ne? Ja, ja. Und also wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt. Aber Jesus war bei Leuten, wo andere sagen, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Und wie oft erlebe ich Christen, die sagen, naja, also mit dem und mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber gerade der braucht's. Nein, aber der will nicht. Wollen wir eine Gemeinde sein, wo Menschen drin sind, die uns herausfordern, sie zu lieben, die uns auf die Probe stellen. Oh, Herr Jesus, wir wollen so sein, wie du bist. Verändere uns. Ist das nur ein Button, den wir an unserem Revers haben? Oder ist das wirklich tiefer, tiefer Wunsch von uns, dass wir so werden wollen, wie Christus ist? Jesus, du allein bist genug. Oh, was ist denn, wenn die Welt gegen uns ist? Du allein bist genug. Ist dann Christus noch genug? Niemand liebt mich. Niemand ruft mich an. Ich rufe auch keinen an. Niemand ruft mich an. Ups. So sein wollen wie Jesus. Jesus genug haben als Jesus. Das ist das, was mich wirklich trägt. Leute, nicht die Gemeinde trägt uns. Nicht die Beziehung zum Dieter trägt mich. Die Beziehung zu Gott. Aber Dieter kann mir helfen, dass die Beziehung zu Gott und zum Vater funktioniert. Das ist gar keine Frage. Also ist Gemeinde schon wichtig. Die hilft. Wir helfen uns gegenseitig. Wir ermutigen uns, dass wir an dem festhalten, was wichtig ist. Nicht der Detlef ist es, sondern die Worte, die der Geist Gottes in euch lebendig macht. Die Worte, die ihr zulasst. Harte Worte. Können es auch sein. Eigentlich habe ich eine ganz andere Predigt drauf, aber ist egal. Stellt euch vor, da waren fromme Leute in Jerusalem. Fromme. Die erleben, dass sich was tut in der geistlichen Welt. Und die machen sich auf zu einem Gebäude. Und da sind 120. Und die beten und loben den Herrn, erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie sind gespannt, sagen, was ist los? Hey, Leute, die fromm sind, gottesfürchtige Leute. Mit dem Hunger nach Gott. Und dann kommt dieser Petrus und sagt, hallo, ich sage euch, was das ist nicht das, was ihr denkt, dass sie besoffen sind, sondern ich sage euch, tang, 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 und dann, ihr habt ihn gekreuzigt. Boom. Wer will denn das hören? Ihr. Nirgendwo steht in der Bibel, dass genau die das waren. Wochen vorher ist das passiert. Und doch steht da und es fiel in ihr Herz. Sie haben es zugelassen. Wisst ihr, harte Kritik, wenn man sie zulässt, dann fällt sie in unser Herz. Wenn wir dicht machen, ist vorbei. So der Hammer, ne? Petrus stellt sich vor Jesus und sagt nie. Er nimmt ihn sogar zur Seite, steht dann an einem, komm her, Jesus, ich muss dir was sagen. Das soll dir auf keinen Fall widerfahren. Und er sagt, hey, geh weg, du Widersacher, du Satan. Harte Kritik, oder? Aber die Wahrheit, Gott zu widerstehen, dann sind wir Widersacher, oder? Dem Plan Gottes zu widerstehen, heftig. Also, es ist schnell gesungen, es tut sich wunderschön, schöne Worte, schöne Melodien, eingängig, aber die Praxis, leben wir das? Letztendlich wird alles gemessen an dem, was wir umsetzen oder nicht. Super Botschaft, oder? Aber wir werden doch nicht verurteilt. Das ist doch das Gute dabei. Das ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind, selbst wenn sie es nicht richtig machen. Weil wer etwas tut und anfängt zu gehen und zu laufen, der macht Fehler. Hat Gott kein Problem damit. Der David ist nicht verworfen worden, der Mose ist nicht verworfen worden, der durfte nachher bei der Verklärung dabei sein. Hallo? Hat aber einen Fehler gemacht, ne? Hat jemand erschlagen, David hat jemand umbringen lassen, Ehebruch gemacht. Und trotzdem hat er ihn lieb, weil er vergibt. Das ist eine super Botschaft, oder? Er lässt Wachstum zu. Er lässt Entwicklung zu. Wie genial ist das? Kommen wir zum Text. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, da heißt es, achso, ich habe hier so einen Drücker, ne? Ja. Ich weiß nicht, also nicht wegducken heißt die Predigt. So. Wenn ich jetzt so mal, wo muss ich hin? Ah, ich muss ja anmachen, hat er gesagt, genau. Das ist so. Jetzt. Okay. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich glücklich schätzen, Simon, Sohn des Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Darauf verbot er seinen Jüngern streng eindrücklich, niemanden, sollte eigentlich stehen, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Nicht jemanden, niemanden. Okay. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass du durch deinen Heiligen Geist hier bist und ich bitte dich um Gnade für die Verkündigung. Amen. Ja, interessant dieser Text, oder? Viel gehört schon, viel darüber, ja, vielleicht schon gepredigt worden. Petrus, du der Fels. Aber ich möchte mal reinschauen, weil es ein Wendepunkt ist, auch in diesem ganzen Abschnitt hier. Was passiert denn da? Jesus war erfolgreich. Er war erfolgreich unterwegs. Er verkündigte das Evangelium in Judäa und hat was? Er hat viele Zeichen und Wunder getan. Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben. Was war das für ein Prediger, der auch noch Macht hatte über Dämonen? Und was passierte vorher? Wir können im Kapitel vorher lesen, da werden sogar noch 4000 Menschen geheilt. Nicht geheilt, sondern ernährt. So, 4000, ich war schon wieder ein Satz weiter. Also 4000 Menschen ernährt, haben Brot bekommen. Wie genial war das? Was für ein Jesus. Das war ein populärer Mensch. Würde man sagen, der ist richtig berühmt. Den wollten sie jetzt auch als König haben. Und es war eine ganz gefährliche Situation. Weil die Menschen haben auf das geschaut, was nur auf der Erde passiert ist. Nur auf diese Zeichen und Wunder, die natürlich physisch irgendwie gut getan haben. Aber bitteschön, Jesus hat einen ganz anderen Auftrag gehabt. Er ist gekommen, um zu sterben, damit alle das ewige Leben bekommen. Er hat einen Plan. Und er musste das nochmal deutlich machen. An dieser Stelle. Also machte er sich auf. Er nahm seine Jünger mit. Und wo ging er hin? Wo ging er hin? Also, ups. So. Er ging nach Caesarea Philippi. Was? Jesus, warum gehst du da außerhalb von dem Land, wo du ja herkommst? Ist ja ein völlig anderes Setting. Steht in der Bibel, dass er da war. Da geht er hin. Er war vorher noch hier, könnte man, macht er auch einen Pointer? Nein, okay. Hier ist das 10-Städte-Gebiet auch noch, da war er auch noch. Aber er ist da hochgegangen mit seinen Jüngern. Dort war er, als er diese wichtige Frage stellte. Und das war nicht nur zufällig so, sondern Jesus wählte diesen Ort ganz bewusst. Ist euch doch allen klar, oder? Warum? Wisst ihr das? An diesem Ort standen mehrere Tempel. Und an diesem Ort wurde geopfert. Allen möglichen Göttern. Und mal sehen, das ist das Bild. Hier sehen wir diese Tempel. Da war ein Tempel, ein Pantheon Da ging es nicht um den Gott Nupan, sondern Theon heißt halt viele Götter. Über 100 Götter wurden dort angebetet und ihnen geopfert, dass sie ihnen gut tun. Und hier ganz in der Ecke seht ihr einen Platz, das ist so eine Zeichnung, da tanzen Ziegen, das war der Ziegentanzplatz. Die Ziegen haben da getanzt und da ging es richtig zur Sache. Und es gab diesen Ort, der eine Felsen, weil eine große Höhle war und das galt als das Tor zur Hölle, zur Unterwelt, zum Hades. An diesem Ort bringt Jesus die Jünger. Warum? Weg von Jerusalem. Da ist doch der eine Gott, der wahre Gott, hin zu einem Ort, wo ganz viele Götter sind, wo viele Götter angebetet werden. Was macht denn Jesus da mit seinen Jüngern? Und dann fragt er sie, was sagen denn die Leute? Ja, welche Leute? Es waren doch gar keine Israeliten da. Die sind doch nicht da gewesen. Schon interessant, oder? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Ihr kennt doch die Bibelstelle, oder? Ist doch spannend. Und dann antwortet auch noch der Petrus so. Bäm. Und da wollen wir ein bisschen drauf schauen, wie das ist. Gerade da stellt er diese Frage. Jesus wollte weg aus diesem Trubel, kommt aber an diesen einen Ort. Und er stellt die Jünger da auf die Probe. Der linke Tempel ist der Tempel für den Augustus. Der Augustus war aber zu der Zeit schon gestorben. Augustus allerdings galt als ein Gott. Der hat 100 Jahre Frieden schon eingeleitet gehabt. Also der war das so, ja, nach 100 Jahren Krieg so war, hat er Frieden gebracht. Und der war derjenige, der gesagt hat, ich bin so Gottstatus. Oh. Und interessant ist, sein Sohn Tiberius galt dann als der Sohn Gottes. Und wisst ihr, der Augustinus ist gestorben. Was schließen wir daraus? Augustus ist ein toter Gott. Oder? Und der Tiberius, der Kaiser, das war der Sohn eines toten Gottes. Kriegt eine ganz andere Bedeutung, oder? Jetzt kommt Jesus und was ist er? Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aha. Wie beeindruckend muss das gewesen sein für die 12 Jünger? Diese riesen Tempelanlagen, die Menschen, die gekommen sind, die alles gebracht haben, zum Opfern und zu machen, zu tun. Wow. Wir, das kleine Israel, gibt ja, die Welt ist noch größer. Oh, gibt es ja noch mehr. Wenn die Leute dann sagen, kann das alles sein? Ja, da gibt es noch mehr. Manche Wissenschaftler fragen sich, ja, sind wir die einzigsten Menschen? Müssen doch bestimmt noch in den Milliarden Galaxien, mittlerweile sind es ja Milliarden von Galaxien, ne? Vorher haben wir gesagt, noch 2, 3, es wird immer mehr, ne? Die Wahrscheinlichkeit wird immer mehr, dass doch noch irgendwo noch mehr, aber nur wahrscheinlich und vermutlich und überhaupt, ne? So könnte ja sein, viel Fantasie. Die könnten super Kinderstunde bei uns machen, ne? Die könnten die Geschichten ausschmücken, die Leute, ne? Also, jetzt sind die Jünger da. Dieses Setting ist da, ganz viel Götzen. Wie heute, oder? Ist nichts anderes, ganz viele Götzen, alles was die Muckibuden, ja. Nicht, ich habe es mir nicht gekriegt, aber ne, du weißt ja, was ich meine, ne? Die immer noch drauf und wo ist ganz wichtig, dass es geht nur noch um Aussehen. Bei uns im Ort, denke ich, früher gab es nur 4 Friseure oder 5, vielleicht im versteckten Wohngebiet noch, aber jetzt, bäm, 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 ist euch das aufgefallen? Es gibt immer mehr Friseure. Das Äußere ist so wichtig. Da gibt es Apps. Ups, oh, jetzt war, ich habe gedacht, ich mein Handy, aber das ist ja gar nicht. Schnell wieder ranmachen. Mit einer Hand geht es nicht, mit der Brille in der Hand. Aber es geht. Ich krieg das hin. Danke für den, der gebetet hat. Hat einer gebetet dafür? Ah, schade, wäre eine Gelegenheit gewesen. Also, Ich war stehen geblieben bei Apps. Da gibt es Apps, da gibt es Filter, um alles schön zu machen. Das ist Schönheitswahn, ne? Sich schön darzustellen, ob die Realität so ist, das spielt keine Rolle, man muss schön dastehen. Ne? Ganz viel schleichen sich so Dinge rein in unsere Welt. Und das war damals auch, nach und nach wurden noch ein Gott erfunden und noch einer, noch eine Option. Und hier war ein Ort, an dem es ganz normal war, dass man sich noch einen Gott dazunehmen konnte. Wenn man jetzt in den Tempel kam und gesagt, oh, der Gott ist auch noch interessant. Oh, dem opfere ich auch noch. Also so eine Option, einer noch dazu. An so einem Ort fragt Jesus, was sagen die Leute? Und die Jünger, die waren ja dumm, die sagten, na, ja, die Leute hier, die meinen wir jetzt nicht. Die haben von der Heimat erzählt. Die sagten, ja, wir lassen uns von Jesus jetzt nicht, wir müssen aufpassen. Ja, der stellt immer solche Fragen. Ja, puh, die Leute daheim, steht jetzt hier nicht, ne? Aber ich kann mir vorstellen, sie haben sofort dran gedacht, weil sie antworten ja so. Daheim, ja, du bist vielleicht der Johannes oder der Elias oder der Jeremia oder vielleicht einer von den anderen allen, die so von Gott jetzt neu geschickt sind und wir sehen, dass du ja auch berufen bist und dass das alles passiert. Da sehen die Leute. Hat gar nicht gepasst zu dem Setting, oder? Und dann wird Jesus genau, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir sagen, Jesus immer mehr wie du, ne? Jesus kann genau werden. Wenn du sagst, schenk Geduld, dann schenkt er dir eine Situation, wo du Geduld üben kannst. Ja? Schenk doch, dass ich barmherzig werde, ja, dann schenkt er dir eine Situation, wo du Barmherzigkeit üben kannst. Ja, aber das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ich wollte einfach, dass ich nur barmherzig bin, dass ich nur geduldig bin und dass ich weise bin. Ja, ja, ja. Er gibt uns die Möglichkeit, uns da zu beweisen, zu entwickeln, auch die Abhängigkeit von ihm zu leben und zu bitten, dass er uns gibt. Und jetzt sagt Jesus, hallo, was sagt denn ihr? Wo ist in der Ecke mit 12 da? Ihr, ne? Stellt euch vor, ihr oder ihr. Hier sind ein bisschen weniger als 12. Oh, jetzt wird es ja ganz persönlich. Die Leute, okay, das können wir noch sagen, aber wir, jetzt muss der Farbe bekannt werden. Und dann sagt der Petrus mal wieder. Der holt tief Luft und fühlt sich gut dabei. Kennt ihr das, wenn du meinst, du hast die richtige Antwort? Kennt ihr das? So richtig, so kommt so ein bisschen eine triumphierende Haltung. Ich könnte mal fragen, wer kennt denn die goldene Regel von den Roll Rangern, außer den Roll Rangern jetzt? Goldene Regel. Goldene Regel. Wer, wo? Super. Fühlt sich das gut an, wenn man es weiß? Ja? Ja, ne? Das darf ja auch. So hat der Petrus sich auch gefühlt. Matthäus 7, Vers 12, das ist der Vers schlechthin, den man jedem Menschen auf dieser Welt sagen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also wenn ihr mal sagt, ich weiß nicht, was ich dem sagen soll von der Bibel, dann sag ihm einfach, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und dann sagen sie, das ist gut. Wenn das die Menschen alle tun würden, hätten wir Weltfrieden. Oder? Weil wir in uns spüren, also ich möchte nicht, dass jetzt der Dieter kommt und mich ständig gegen das Bein tritt oder mich schockt oder was auch immer, ja? Das weiß ich sofort. Jeder von uns weiß, was gut tut oder nicht. Ne? Also jeder hat diesen Maßstab, egal welche Hautfarbe, egal wie alt, wie jung, jeder spürt das. Das ist ein Werkzeug, was Gott jedem Menschen gegeben hat. Und deshalb könnt ihr diesen Vers locker überall gebrauchen. Und schon seit dem Gespräch. Das hat man sehr, sehr wichtige Person gesagt. Eine Person, die Weltgeschichte geschrieben hat und darüber hinaus noch. Und dann werden die neugierig. Und dann erzählen die alle möglichen. War das, nennen sie irgendwelche Namen aus dem asiatischen Raum. Ne? Nein. Und dann kannst du sagen, das war Jesus. Und wenn du dann noch hinbekommst, wie der Petrus zu sagen, der Sohn Gottes. Des einzigen lebendigen Gottes. Was sagte der Petrus? Du bist Christus, Hallo! Warum sagt der Christus, er ist doch gerade, waren sie doch, und haben gesagt, Jeremia und sonst was, der war doch in dem Setting drin, in den Gedanken von den Juden, und jetzt bringt er die griechische Übersetzung von Messias. In diesem Umfeld plötzlich hören alle Christus. Messias hätten nicht viel verstanden. Aber Christus, es war eine Welt, die haben wir heute. Englisch ist eine Weltsprache. Die haben das verstanden. Die Gefahr war, dass er gehört wird. Und übrigens gab es eine Erwartung, dass ein Erlöser kommt damals in dieser griechisch sprechenden Welt, dass ein Christus kommt, ein Gesalbter, und die Welt erlöst. Das war das, was Gott hat wachsen lassen, damit sein Evangelium sich ausbreiten kann. Eine Erwartung, wir brauchen einen Erlöser. Und dieser Jude, Petrus, spricht, du bist der Christus. Wow. Merkt ihr, dass es eine komplett andere Bedeutung plötzlich kommt oder viel schärfer wird als in einem jüdischen Umfeld? In Gegenwart dieses Tempels, der Tempelanlage, in Gegenwart von diesen vielen anderen Göttern, wo geopfert wird, komplett was anderes, stellt er sich hin und sagt, hier, du bist es. Es gibt nur einen Gott. Jesus stellt den Anspruch, ich bin nur einer und der Wahre. Ich bin nicht nur eine Option wie die anderen. Und ich bin der Lebendige. Komplett was anderes. Petrus hat sich nicht weggeduckt, fand das toll, und manchmal denken wir auch, genauso wie Petrus, habe ich doch gut gemacht. Ich habe jetzt was gut gesagt. Oh, war das gut, ich hab Gott bekannt und so. Aber wer gibt uns denn die Kraft? Wer gibt uns einen Impuls? Und hier sagt Jesus ganz einfach, hey, nicht du, sondern das hat Gott dir gezeigt. Wenn Gott sich uns nicht offenbart, wir, ja, würden ihn nie finden. Aber er sagt, ich lass mich finden von denen, die mich suchen. Aber Gott ist es, der entscheidet, ja, nicht wir. Und er hat entschieden, sich finden zu lassen. Ja. Das ist doch gut. Was für eine starke Situation. Ne? Und dann fängt, also das ist ganz klar, es gibt nur einen Gott. Ne? Oder? Es kann nur einen Gott geben. Und dann geht es in die nächste Phase. Jetzt müssen wir schauen. Also da, das sind nochmal die ganzen, die 12 vom Olymp und noch viel mehr waren da. Nur, dass ihr es mal seht, so sieht es heute aus. Also du kannst nur einen Gott dienen, nicht vielen. Dort Wort gedient, es Wort geopfert, es Wort, ja, und die Götter wurden erhoben. Aber Jesus hat den Anspruch, dass nur ein Gott erhoben wird. Ups, so, ja. Der nächste Punkt ist doch ein bisschen krass. Wenn dieser Petrus jetzt aufsteht und sagt hier, also wörtlich, verbal, du bist, und für alle deutlich wird, dann war er ja bereit, etwas auf sich zu nehmen, richtig? Klar hat ihm Gott es gezeigt. Und vielleicht kennt ihr das auch, aber so zeigt dir Gott was, aber du tust es oder tust es nicht. Ja. Er hat es jetzt getan. Und es gibt einen schönen Vers da aus dem Lukas-Evangelium. Glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zum Menschensohn gehört. Bis dahin erstmal, überlegt mal. Nur weil ihr zum Menschensohn gehört. Glücklich könnt ihr euch schätzen. Weil der Fokus ist, weil ihr gehört zum Menschensohn. Ihr gehört dazu. Und wenn sie euch deswegen hassen, seid doch glücklich, weil ihr gehört ja zu ihm, zu dem Lebendigen. Aber das bedeutet auch, dass es uns nicht darum gehen darf, dass alle uns lieb haben, sondern dass es viel wichtiger für uns ist, dass wir uns an den halten, der uns wirklich glücklich macht, nämlich der Herr, der Menschensohn, Jesus Christus. Und wir leben so in so einer Zeit, in der es so wichtig ist, Mehrwert zu haben. Was bringt mir das? Habt ihr das schon mal gehört von jemand? Was bringt mir das? Es muss sich gut anfühlen. Es muss so schön sein. Wenn es mir keinen Spaß macht, habe ich keine Freude dran. Du musst dein Hobby zum Beruf machen. Es muss einfach Lebensfreude in dir auslösen, wenn du das tust. Denken wir nur mal an Ärzte oder Rettungssanitäter. Ja, Lebensfreude, gerade in der Wunde von jemandem zu und da irgendwas versuchen festzuhalten und zu machen, das ist nicht schön. Die denken über das Ziel hinaus. Also nicht über den Moment hinaus ans Ziel, nämlich den Menschen zu retten. Deshalb müssen die in manche ganz schwierige Situationen. Deshalb gibt es ganz viele Rettungssanitäter, und da müsst ihr mal gucken, wer da im Auto sitzt, junge, zierliche Mädchen, junge Frauen, die, wenn sie nur zu dritt sind, auch Menschen, die 150 Kilo sind, bewegen müssen. Und manchmal, wenn sie zu schwer sind, sogar die Feuerwehr anrufen, dass sie kommen, dass sie den da runtertragen, weil das Ziel ist, zu retten. Und das ist so interessant, Ziel zu retten. Jesus hat dieses Ziel zu retten. Darum freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Hey, wir werden belohnt dafür, dass wir uns zu dem halten und dass wir uns bekennen, so wie der Petrus. Nicht wegducken, und das ist jetzt, also, Jesus, ich sage es nur, du bist der Messias. Nein, er hat so gesagt, dass alle anderen es auch verstehen konnten. Nicht weggeduckt. Gemeinde ist nicht zum Wegducken berufen. Und wir haben so schön gesungen, das Licht durchdringt die Finsternis. Ich möchte es ein bisschen korrigieren, das Licht verdrängt die Finsternis. Stell eine Kerze in diesen Raum, dunkel alles ab. Und dann wirst du sehen, die Kerze macht Licht. Und dann sagst du, okay, draußen machen wir auch alles dunkel. Und jetzt, komm, Dunkelheit, komm rein. Und mach das, nein, egal wie viel Dunkelheit du reinwinkst und machst und tut, die Kerze verdrängt das Dunkle. Richtig? So. Und wer ist das Licht? Und wer lebt in dir? Und was sind wir dann? Das sagt er doch, ihr seid das Licht. Ihr seid die, weil, warum sagt es zu denen? Weil sie waren offen für Christus, sie haben ihn aufgenommen, sie haben ihm geglaubt, sie haben ihm vertraut. Deshalb setzt er auf sie. Und sagt, jawohl, ihr seid das und ihr verdrängt es. Und der Petrus steht auf und sagt, jawohl, nicht weggeduckt, nicht unter den Schemel, sondern jawohl, du bist es, egal wie das Setting ist. Und wie oft machen wir uns Gedanken über das Setting? Was viel wichtiger ist, ob wir Gott vertrauen, dass er größer ist wie das ganze Setting um uns herum. Oder? Der ist größer. Wie genial ist es. Und es gibt eine Belohnung. So wie die Leute mit euch umgehen, so haben es ihre Vorfahren auch schon mit den Propheten gemacht. Also, hallo, das ist nichts, was du und ich ganz allein erleben, sondern das war immer schon so. Die Leute, die Gott vertraut haben, wurden angegriffen von denen, die Gott nicht vertraut haben. Das ist so. Ist uns das bewusst? Ja. Das ist aber keine gute Botschaft, ne? Ohne im Herzen ganz fest daran zu glauben, dass das Licht die Finsternis vertreibt, ist das eine schwierige Botschaft. Aber mit dieser Botschaft im Herzen, mit diesem Bewusstsein, ist das egal, wie viel Finsternis da ist. Das Licht vertreibt die Finsternis. Sterne, die laut der Leute, ich weiß nicht, wie die das ausrechnen, die behaupten einfach mal, wenn der so viel leuchtet, dann muss der so weit weg sein. Ne? Also, ich war bei der Bundeswehr. 4 Jahre. Ich habe ausgebildet, wie man in der Nacht, in der Dunkelheit, ja, Geräusche und Licht hören und sehen. Bei Nacht hieß es, die Ausbildung. Dann haben wir die Soldaten auf einen Hügel geführt und unten, 500, 600, 800 Meter, je nachdem, wie das Gelände war, ist dann ein LKW, hat er gestanden und hat man gefunkt, hat, hallo, jetzt kannst du anfangen. Und dann haben die Klappe vom LKW aufgemacht und fallen lassen. Bumm! Das konntest du aus 800 Meter hören. Wisst ihr, nachts ist ja alles, ne, ganz so. Und dann, boah, so laut, das ist ja fast, wie wenn du daneben stehst. Dann hat einer ein Streichholz angemacht. Boah, das konnte man sehen, 800 Meter, ein Streichholz ist ja nur so wenig. Aber ich sag euch, ich glaube nicht, dass jemand genau berechnen kann, wie groß das Streichholz ist, wie weit das weg ist aus der Entfernung. Das ist nur eine Vermutung. Ich will einfach mal das bisschen, was sie da vermuten. Die Sterne sind so weit weg und dies und jenes, ne, ist alles, ich will die Wissenschaft nicht ganz wunderbar, aber an manchen Stellen sind sie schon sehr, sehr im spekulativen Bereich unterwegs. Und wir glauben einfach das, was in der Bibel steht. Die glauben, was irgendwer sich zusammenreimt und was erst aufgehoben wird, wenn das Gegenteil bewiesen wird. Eine tolle Praxis, ne? Behaupte mal was und dann beweist man das Gegenteil. Also, ne? Also, wir können davon ausgehen, dass Gott treu ist und wir brauchen uns nicht wegducken. Petrus macht es auch nicht. Wie genial ist das? Und die Propheten, die haben das alles schon erlebt. Also sind wir da in einer guten Gesellschaft, oder? Stell dir vor, du kannst jetzt sagen, hey, Jeremia, du hast auch für Gott, ey, stell dir vor, ich darf auch. Ich gehöre zu diesem Club. Kennt ihr das, wenn man sagt, so willkommen im Club? Ja, wenn du so irgendwie dazugehörst durch irgendeine Eigenschaften. Wir gehören zu dem Club, die Gott vertrauen. Wir sind seine Kinder. Wie genial ist das? Ja, wir werden reich belohnt. Doch wehe euch, ihr Reichen, ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Ja, also es geht nicht um Reichtum. Es geht nicht um so materielle Sachen. Es geht ums Reich Gottes, was viel weiter reicht. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid und ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt sorglos lacht, ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, die ihr jetzt von allen Leuten umschmeichelt werdet. Denn so haben es ihre Vorfahren auch schon mit den falschen Propheten gemacht. Falsche Propheten. Wisst ihr, manchmal sagen die Leute, kannst du nicht mal was über die Endzeit predigen? In der Endzeit werden viele falsche Propheten kommen. Wenn viele Leute irgendwas erzählen und werden vielleicht auch Zeichen und Wunder noch bringen, auch noch das, werden verblenden. Aber nur der, der eine lebendige Beziehung hat mit dem lebendigen Gott, der dann sagen kann, Herr, hilf, Geisterunterscheidung, ist auch ganz wichtig. Gut, also du kannst nur einem Gott dienen und du kannst nur einem Gott vertrauen. Wenn du Gott vertraust, kannst du dich in alle Situationen hineinbegeben. In alle. Du brauchst keine Angst haben, oder? Hallo? Was sagt Jesus? Ihr braucht euch nicht zu fürchten vor dem, der nur den Leib zu töten vermag. Dietrich Bonhoeffer ist doch ein Begriff, oder? Aha. Und wie hieß die? Wie hieß die junge Frau? Die im Dritten Reich?
Anne Frank.
Die hingestanden ist und hat gesagt, das ist nicht gut. Obwohl eine Nation verführt war, sie war nicht die Einzige, es waren schon auch andere, aber der Punkt ist, jeder Einzelne kann für sich entscheiden, ob er mitmacht oder nicht und ob er an das festhält, was gut ist. Oder? Und da geht es darum, ob wir Gott vertrauen oder ob wir nur ein Wohlfühlclub sind. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. In diesem Setting, in der Gegenwart der vielen Menschen, die den Götzen gedient haben, wo klar war, das sind viele Götter, da war dieser eine Bereich, wo es darum ging, Totenreich. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde, meine Versammlung, werde ich gründen auf diesen Felsen. Und die haben diesen Blick gehabt auf diesen Platz, diesen Ort. Und Tod war etwas wie ein Tor, wenn da einer durchgeht, der kommt nie wieder zurück. Die haben das verstanden als ein Tor, wie ein Tor in einer Festung. Wenn das mal zu war, dann war das zu. Wenn du abends zu spät kamst, war es zu. Die haben das nicht für Hinz und Kunst nochmal aufgemacht. Deshalb ist ja später das Nadelöhr ja auch gemacht worden, ne, für sowas. Aber das Tor war zu. Und dieses Tor war für alle Menschen unwiederbringlich zu. Wenn du mal durchgegangen bist, keiner ist zurückgekommen. Und Jesus sagt, diese Macht, die da ist, die niemand überwindet, die hat nicht so viel Macht, dass sie meine Gemeinde, seine Gemeinde, die er gründet, sein Volk, das geistliche Volk, was er ins Leben rufen wird durch seinen Tod am Kreuz. Diese Macht, wo alle Menschen rund auf der Welt einfach anerkennen, es gibt eine Macht, die können, haben die Menschen nicht im Griff. Und er sagt, diese Macht wird meine Gemeinde nicht überwinden. Wir brauchen uns nicht fürchten. Wie genial ist das? Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Warum hängen wir an diesen 20, 30 Jahren, die noch vor uns sind, oder zwei oder sonst was? Wir brauchen dieser Macht nicht zu fürchten. Wir sind über jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr dankbar, gar keine Frage. Aber wir brauchen dem Tod nicht fürchten. Wir vertrauen Gott und wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil wir Gott vertrauen. Ja. Mach uns mehr wie Jesus. Mach uns mehr wie Jesus. Ja, Jesus hat den Tod nicht gefürchtet. Als er dort im Garten war, hat er die Qualen gefürchtet, die auf ihn zukommen. Das Geißeln und das alles. Und den Druck, den er da hatte. Und er hat natürlich gesagt, ja, wenn es geht, kann es vorübergehen. Aber nein, du musst es machen. Aber den Tod nicht gefürchtet, sonst hat Gott vertraut. Und er hatte recht. Man kann Gott vertrauen. Er hat es uns vorgemacht. Wie genial ist es. Du kannst nur einem Gott dienen. Du kannst nur einem Gott vertrauen. Ups. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Gestern habe ich das zum Anschauungsmaterial für die Ranger mitgehabt. Oder für den Vortrag. Das ist ein Ranger-Messer. Ist egal, ich könnte jedes andere Messer nehmen. Aber wisst ihr, bei Messern ist es so, es gibt einen Spruch, der ist wahr. Stumpfe Messer sind schlechte, man kann auch böse Messer sagen, ja. Schlechte, böse Messer, scharfe Messer sind gute Messer. Warum? Ein scharfes Messer schneidet. Mit dem bösen, schlechten Messer musst du mit Kraft dran gehen. Und dann, wenn du dann abrutschst, ist es immer noch scharf genug, um dich zu verletzen. Oder andere. Wie sind wir geschärft in unserem Glauben? Lassen Sie wirklich zu, dass wir einen Feinschliff kriegen. In unserem Lebensstil. In dem, wie wir unterwegs sind. Sehen die Leute um uns rum wirklich, dass wir leuchten? Sind wir bereit, wirklich zum Evangelium zu stehen, auch wenn die anderen nicht dieselbe Meinung haben? sind wir bereit, dafür auch wirklich so einzustehen, wie es sollte und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ganz? Ist es uns das wichtig, weil wir verstehen, es geht um eine ganz andere Dimension und alles Leid, allen Schmerz, den wir uns deswegen ja zumuten oder auf uns nehmen, der wird sogar belohnt, weil wir gehorsam waren. Jedes, was wir verzichten auf das Ansehen der Menschen, es geht nicht ums Schmeicheln, es geht darum, dass die Wahrheit, die von Gott her gekommen ist zu uns, das Wort Gottes, ich bin die Wahrheit und das Leben, Jesus gekommen, dass die Wahrheit leuchtet als Licht. Also brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern vertrauen wir und sagen, Herr, ja, mach mich für dich gebrauchbar. Schärfe du mein Lebensstil. Ich will überall, will ich dich bezeugen und bekennen. Ich habe noch eine kleine Sache. Die kennt ihr die ja alle. Die meisten schon. Detlef hat das wieder dabei. Vielleicht denkt der eine, ja, was soll das? Aber weißt du, jeder von uns hat irgendeine Idee, irgendwas, was er ausprobieren kann, wo er sagt, Mensch, das ist was, da komme ich gut ins Gespräch. Mich haben dann die Leute schon gesagt, ach Detlef, warum hast du es eigentlich immer dabei? Und da habe ich überlegt, nee, nicht immer, aber öfters frage ich, soll ich, dann hole ich es extra mit. Aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und gesagt, ja, ich will es immer dabei haben. Warum? Weil das ist ein ganz einfaches Ding. Mit dem fange ich an. Mit dem mache ich weiter. Und mein Ziel ist, dahin zu kommen, mit diesem Herz das Evangelium zu erzählen. Weil, wenn man das auseinander macht, dann steht auf dieser, sie ist ein bisschen abgegriffen, das war Gold mal, pure, also nicht pures Gold, sondern Goldfarben. Da steht innen drin Love, Liebe. Das verstehen die Leute. Liebe soll ins Herz. Aha. Und da machen sie sich Gedanken. Versuchen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann sage ich ihnen, ganz einfach, na ja, wisst ihr, das ist der Mensch ohne Gott. Und dem fehlt was. Steht hier in der Bibel. Kennt ihr das? Sagen sie, ja. Ja, und nichts füllt es aus. Kein Hobby, kein Beruf, keine Familie, kein Alkohol, kein Geld, nichts. Und das ist, deswegen hat Gott Jesus geschickt. Und hat gesagt, okay, er wird das ganz machen. Und schau mal, Jesus ist auch hier, hat so, ne, selbe Form. Und Jesus hat sich am Kreuz brechen lassen, kennt ihr das? Im Mahl feiern wir das, im Abendmahl, ne? So, Jesus hat sich für uns brechen lassen, ne? Und dann ist er gestorben und begraben, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auch verstanden. Die Leute hören zu. Und dann sage ich, ja, und dann, er kommt nicht von oben so als der, sondern er kommt ganz demütig von unten in unser Leben hinein und macht unser Leben ganz. Und dann machen die so, oh, wow. Und dann mache ich es wieder auseinander und sage, mach mal. Und dann probieren sie es, kriegen sie es hin. Soll ich nochmal erzählen? Nochmal erklären? Ja, klar. Und dann erzähle ich wieder genau dasselbe. Das mache ich 3 bis 5 Mal. Und manche kriegen es dann hin, manche eben nicht. Das ist ein Problem. Komm, setz dich neben mich. Und dann erkläre ich ihnen dasselbe nochmal auf eine Art, wie sie es 100% dann verstehen, das Ding hier. Aber vorher haben sie 5-mal das Evangelium gehört. Oder nur 3-mal. Ist unterschiedlich. Warum mache ich das? Weil es das Wichtigste auf der Welt ist. Und wenn ich das auspacke, dann fangen manche Leute in meinem Umfeld schon zu lachen, so die Frommen. So, dass es schon blöd wird, wenn die Bedienung denkt, was holt ihr draußen? Die lachen schon alle. Was soll das? Man muss doch die Leute, die unterwegs sind, nicht irgendwie noch komisch behandeln. Sondern einfach, früher hat man, wenn ein Aufruf war, haben die Leute die Köpfe gesenkt, angefangen mitzubeten, dass wirklich was passiert. Wenn jemand das Evangelium verkündigt, dann kannst du dabei stehen und kriegst das mit, dann fang an zu beten, das zu unterstützen, dass Licht entsteht und die Finsternis muss weichen. Und es ist eine Lüge, dass es schwer ist, heutzutage Menschen noch zum Evangelium zu bringen oder mit dem zu konfrontieren. Das war immer schon so. Guck mal, was das Setting da war. Was würden wir denn sagen, wenn wir da auf so einem Riesenplatz wären mit Tempel, Riesentempelanlagen? Es hat sich nichts geändert. Finsternis ist immer noch die gleiche und Licht auch. Und Jesus ist das Licht der Welt. Und Jesus will, dass wir kreativ sind, dass wir uns für ihn einsetzen. Das egal. Und da macht es keinen Unterschied, ob jung oder alt. Niemand verachtet deine Jugend. Und im hohen Alter hat Johannes noch Visionen bekommen und uns Bücher geschrieben. Ist doch schön, oder? Also unterwegs sein, Licht und Salz. Ich lade dich und mich ein, uns mehr wirklich in das hineinzubegeben und die Situationen zu nutzen, die Gott uns gibt, geistlich sensibel zu sein und nicht immer nur zu sagen, ah ja, das ist ein bisschen schwierig auf der Arbeit und sonst was. Ja, das ist nicht immer leicht, gar keine Frage, aber wir haben einen Gott, der uns hilft. Wir haben einen Gott, der uns inspiriert. Wir haben einen Gott, der treu ist. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Nicht vor diesen Menschen und nicht vor der Finsternis. Nicht vor negativen Reden, sondern wir haben einen Gott, auf den wir uns verlassen können, der gute Aussagen über dich und mich, über uns macht. Also lasst uns nicht abhängig sein von dem, was Menschen über uns denken, sondern lasst uns danach leben, wie Gott über uns denkt und wie Gott zu uns steht. Und das ist mehr wie nur Lobpreis. Lobpreis ist gut, das ist super, ich freue mich. Ich bin auch jemand, der gerne da drin aufgeht, aber es geht noch mehr. Und ich muss euch sagen, als ich angefangen habe, habe ich auch, soll ich oder soll ich nicht, aber ich habe immer mehr Freiheit, ist mir völlig wurscht. Ich setze mich sogar an einen anderen Tisch. Da darf ich mal, ich habe hier was. Bei uns ist ein neuer Grieche im Ort. Ja, dann sind wir da hingegangen. Ja, und was ist euch? Ich habe da was. Und nachher sind sie an der Theke, sind alle dran und machen diese Teile. Und das Ziel ist, ich möchte vom Evangelium erzählen. Ich sage nicht, dass die Methode das ist, sondern die Motivation. Und egal, was für eine Methode wir anwenden müssen, es geht darum, dass wir das Evangelium an die Menschen bringen, oder? Weil wir glauben, dass Jesus Christus frei macht. Weil wir glauben, dass Jesus Christus heilt. Wo war sie? Wo ist sie? Da hinten, hallo. Hey, cool, oder? Heute noch. Und wenn was eingeschlafen ist, kennt ihr das, wenn was einschläft? So, wenn ihr irgendwo, ein Fuß schläft ein, Bein schläft ein? Was macht ihr dann? Sagt, schade, eingeschlafen. Für den Rest des Lebens ist jetzt eingeschlafen. Oh, so schlecht. Oh, gestern ist mir das Bein eingeschlafen. Oh, nächste Woche, letzte Woche ist mir das Bein eingeschlafen. Oh, es schläft noch. Machen wir nicht, oder? Wenn unsere Lust, das Evangelium zu verkünden, eingeschlafen ist, wenn unsere erste Liebe eingeschlafen ist, dann wollen wir sie wecken, oder? Was kribbelt? Ja, es kribbelt, aber es wird immer besser. Oh, es wird besser, ja. Also, lass uns doch in diesem anderen Flow unterwegs sein. Es wird immer besser. Und wir verkünden das Heil, das einzig wahre Heil, das es gibt, das aus Jesus Christus kommt. Keine Heilkräuter, keine Sälbchen oder sonst was, sondern das Heil kommt durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ist das was? Und dazu können wir uns ermutigen. Und wenn du eine schwierige Situation hast, liebe Schwester, dann sagst du, ich weiß nicht, ich habe dann jetzt einen Besuch und ich weiß nicht genau, können wir nicht zusammen beten? Als Beispiel. Dann beten wir zusammen Und dann passiert was. Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht, mit wem ich reden soll, ich habe keinen Kontakt mit dem Nachbarn, ja, dann beten wir, dass du Kontakt bekommst. Oder? Dann beten wir für Mut, dass man Menschen anspricht. Wir haben eine Person bei uns in der Gemeinde, der hat einen Sprachfehler, der spricht sehr, sehr undeutlich, immer wie als wenn er eine Wolldecke im Mund hat. Aber wisst ihr, was der auch hat? Der hat immer Traktate dabei. Und er spricht alle an, und besonders Ausländer. Und dann fragt er, wo kommst du? Und dann sagt er, Türkei, sonst was. Und der besorgt ein Traktat in der Sprache von diesem Menschen. Der wird von manchen Leuten, frommen Leuten belächelt. Aber der hat das Herz im rechten Fleck. Und all die viel besser sprechen können, die sich viel besser verständigen können. Es geht nicht darum. Es geht nicht um unseren IQ, es geht nicht um unsere Bildung. Es geht darum, wenn wir Jesus im Herzen haben, dann haben wir das weiterzugeben. Ups. Ja, sorry, das sind meine Worte. Wie war das noch? Geht hin in alle Welt. Okay, ja. Steht in der Bibel. Aber ist die Bibel noch maßgeblich für uns? Ja, natürlich, klar, Detlef, ja, stimmt. Aber wenn es eingeschlafen ist, in der Offenbarung steht, alles gut gemacht, aber eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das ist eingeschlafen. Ich möchte nicht, dass in meinem Leben was einschläft, was im Glauben angeht. Aber ich muss gestehen, das passiert immer wieder mal. Wie füßig, ab und zu mal, da lehnt man sich irgendwie so an und irgendwie, oh, das war eingeschlafen, muss ich wieder aktivieren, muss ich mich drum kümmern. Ist doch gar nicht schlimm, wenn man das merkt, ist doch super, oder? Und dann kann man füreinander da sein und miteinander beten. Eben, weil wir nur einem Gott dienen können, weil wir können nur einem Gott vertrauen und wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und das steckt alles in dieser einen Situation, in Caesarea Philippi, wo es so deutlich wird. Die andere Seite ist sehr mächtig, aber Jesus den Anspruch hat, er ist mächtiger. Und was glauben wir? Glauben wir, dass Jesus mächtiger ist in unserem Setting, wie das, was das Setting eigentlich ausmacht? Ist er mächtiger? Ja. Jung und alt. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist. Dass du hier auf diese Erde gekommen bist. Ja, du hast es nicht für eine Schande erachtet, wirklich, ja, ohne Schmach, Mensch zu werden, Menschengestalt anzunehmen, sondern du bist gekommen auf diese Erde in Knechtsgestalt, als Baby in eine Krippe hineingelegt, nicht königlich und himmlisch empfangen, sondern ja, in Niedrigkeit. Und hast alles